Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink.
Hallo liebe Laura, schön, dass du da bist.
Hallo Zoe, danke für die Einladung.
Wer bist du und was motiviert dich?
Ja, ich bin Laura, ich bin geboren und aufgewachsen in Berlin, habe in Paris Psychologie studiert, bin also Psychologin, habe den Großteil meiner Karriere in der Beratung verbracht und bin jetzt seit anderthalb Jahren Personalchefin bei Enview, ein Unternehmen mit Headquarter in den USA, deswegen vielleicht auch ein bisschen Denglisch hier im Podcast und wohne derzeit in Frankfurt mit meinem Mann.
Bevor wir jetzt fachlich einsteigen, wollen wir dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Wenn du 2 Stunden mehr am Tag hättest, was würdest du tun?
Ja, ganz klar kochen. Die Zeit fehlt mir und ich koche eigentlich sehr gern. Das passiert aktuell immer nur am Sonntag. Und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Sport. Bin da nicht so eigenmotiviert und würde gern in Kurse gehen, weil ich glaube, das hilft mir, tatsächlich Sport zu machen. Und auch dafür fehlt mir leider die Zeit.
Da können wir nochmal drüber reden. Und wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
Tatsächlich auch wieder zum Thema Sport habe ich im Januar zum ersten Mal Yoga gemacht. Das mag vielleicht den einen oder anderen überraschen, weil ich weiß, viele praktizieren Yoga. Und ich war im Urlaub in einem sehr netten Hotel am Strand und dann haben die morgens so eine Yoga-Session angeboten. Und da dachte ich, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe da dann tatsächlich 3 Tage hintereinander diese Yoga-Sessions gemacht, fand es total toll und versucht das tatsächlich auch in meinen Arbeitsalltag mit einzubringen.
Sehr gut. Ja, man braucht ja eine Routine.
Ganz genau, ja.
Change Management ist ja dein Kerngeschäft. Das ist ja ein großes Thema. Was bedeutet das denn genau für dich?
Ja, also es gibt so ein Sprichwort, das ist ganz schön brutal, wie ich finde. Das heißt, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ich glaube aber, alle Menschen, die aktuell im Arbeitsleben sind, spüren das tagtäglich. Es gibt unglaublich viele Veränderungen und wenn wir uns diesen Veränderungen nicht anpassen oder die sogar aktiv angehen, dann glaube ich, ist das schon eine Gefahr dafür, ob wir noch weiterarbeiten oder erfolgreich sind. Und Menschen bei Veränderungen zu begleiten, das ist tatsächlich etwas, was mich motiviert. Das war ja auch eine Eingangsfrage von dir, weil ich halt glaube, dass es unabdingbar ist und weil ich auch weiß aus der Psychologie, dass es uns Menschen extrem schwer fällt, sich zu verändern. Das ist ganz normal. Veränderungen sind anstrengend. Wir mögen Routine. Das kostet uns ganz viel Energie und Kraft. Ja, wir müssen auch teilweise neuronal neue Verbindungen herstellen und so weiter. Das ist also wirklich nicht einfach. Ja, und da gibt's Begleitung und da gibt's Möglichkeiten, Menschen die Angst davor zu nehmen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr gerne mache und auch mein ganzes Berufsleben schon gemacht habe.
Das ist ja super spannend, weil ich habe auch das Gefühl, wir sind in einer Zeit, wo es den Menschen zu viel ist, zu viel an Wandel, also in allen Bereichen. Und dass dann teilweise Menschen auch blockieren, weil sie sagen, nee, ich möchte mich jetzt nicht verändern oder der Schritt ist mir jetzt zu viel. Und dazu hören, wie du den Menschen die Angst nimmst, finde ich ganz spannend. Was gibt's denn da, also wie gehst du denn da vor?
Ja, also da gibt's leider kein Rezept, was für alle zutrifft. Wie wir Veränderungen gegenüberstehen, hat natürlich auch viel damit zu tun, was für Erfahrungen wir mit Veränderungen gemacht haben. Ja, also ich verbinde mit Veränderungen sehr viel Positives. Ja, es hat mich im Berufsleben sehr weit gebracht. Ich hatte spannende Projekte durch eben große Transformationen, die Unternehmen vorangestoßen haben. Ich verbinde Veränderungen immer mit einem Erfolgsschritt und einem Schritt nach vorne. Das ist nicht bei allen so. Und von daher ist für mich Kern im Change Management, sich mit den Individuen zu befassen, also wirklich zu schauen, was haben die Personen für Erfahrungen, was treibt die, was motiviert die auch. Jedem Menschen sind auch ganz unterschiedliche Sachen wichtig. Ja, der eine möchte gern unglaublich kreativ mitgestalten, dem anderen sind vielleicht Stabilität extrem wichtig, Arbeitsplatzsicherheit und so weiter. Und ich glaube, einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren im Change Management ist es, sich genau damit zu befassen, wer ist meine Zielgruppe, was treibt die, was bewegt die und wie kann ich die auch mitnehmen. Und es gibt ja diesen berühmten Satz, den man versuchen muss, immer zu beantworten, wenn es um Veränderungen geht, what's in it for me? Also warum sollte ich jetzt diese Veränderung angehen? Und um diese Frage zu beantworten, muss man sich mit den Menschen beschäftigen, weil what's in it for me für dich, Zoe, ist vielleicht was ganz anderes als für mich. Und deswegen sich genug Zeit nehmen in der Planung, möglichst frühzeitig auch Change Management mit zu integrieren, ist ganz, ganz wichtig, damit man zuhören kann, Ängste verstehen kann und die dann auch wirklich gezielt angehen kann.
Mhm. Ja, aber die Ängste sind ja oft so gestrickt, dass Menschen Angst haben, was zu verlieren oder was aufzugeben und dass man ihnen was wegnimmt.
Genau.
Aber teilweise ist es ja dann auch so.
Ja.
Wie nimmt man denn dann diese Angst?
Ganz, ganz transparent damit umgehen. Ja, also ich habe in der Vergangenheit sehr viele Negativbeispiele gesehen. Ich habe mal ein Projekt betreut. Da hat dann die Geschäftsführung vorgeschlagen, da ging es um Personalabbau. Ja, also da ging es um das Thema, wir müssen Arbeitsplätze streichen und auch wirklich Menschen ihren Arbeitsplatz wegnehmen. Ja. Und da hat die Geschäftsführung dann mal gehört, dass man ja bei sowas immer Menschen involvieren muss und hat dann gesagt, wir machen jetzt mal Workshops und zeigen den Mitarbeitenden, sie können sich mal überlegen, wie sie das gern gestalten wollen und was sie noch für Ideen haben.
Also demokratischer Stellenabbau oder wie?
So ähnlich, ja.
Ist am Unnützen.
Beziehungsweise noch schlimmer, sie haben im Prinzip den Stellenabbau gar nicht groß thematisiert. Sie haben gesagt, wir haben die und die Herausforderung, bitte überlegt euch mal Lösungen. Und eine der Lösungen ist natürlich Personalabbau, aber die Mitarbeiter haben dann ganz viel Zeit darauf verwendet, sich Lösungen zu überlegen, obwohl der Weg feststand. Und ja, und das passiert immer wieder, weil ein Credo ist ja, du sollst Mitarbeiter involvieren in den Change, ja. Aber wenn Dinge schon feststehen, man am Ende sagt, vielen Dank, das sind ja super Ideen, aber übrigens, wir machen jetzt Personalabbau, dann macht man es so viel schlimmer, als wenn man von Anfang an gesagt hätte, das ist die Situation, die finden wir auch nicht schön. Wir versuchen das jetzt so sozialverträglich wie möglich zu machen und den Weg mit euch gemeinsam zu gehen. Aber halt, wie gesagt, transparent kommunizieren, was ist möglich, was ist nicht möglich und so offen und menschlich mit der Situation umzugehen.
Und jetzt sind wir schon gleich eingestiegen, das ist fachlich, aber was ist denn jetzt gerade deine Rolle und was machst du denn gerade?
Ich habe tatsächlich was sehr Spannendes jetzt nach der Beratung gemacht, wie ich finde zumindest. Und ich war in einem Projekt tätig bei Bayer, dem großen Chemie- und Pharmakonzern. Und wir haben, Bayer hat einen Unternehmensbereich, der nennt sich Environmental Science, verkauft und ausgegliedert. Und ich habe im Prinzip die Menschen auf diesen Verkauf und auf die Ausgliederung vorbereitet. War da also im Change Management tätig. Und Ziel war, aus diesem Unternehmensbereich ein eigenständiges Unternehmen zu bauen, was jetzt mittlerweile einem Private Equity Investor gehört. Also eine Riesenveränderung für die Belegschaft, die vorher in einem Großkonzern gearbeitet hat, der eine lange Historie hat, ja, und jetzt im Prinzip zu einem kleinen, agilen Unternehmen wird, was geführt wird durch Private Equity, was nochmal sehr, sehr anders ist. Und im Rahmen dieses Projekts hat man mich dann gefragt, ob mich die Rolle interessieren würde des Head of HR. Ich nenne es mittlerweile Head of People, weil HR heißt Human Resources und da ist für mich irgendwie der Fokus zu sehr auf Resources und weniger auf Human. Also Head of People, sprich Personalbereich in meiner Verantwortung, Kultur und Unternehmenskommunikation. Und diese Rolle habe ich jetzt inne. Ich bin dann ein Jahr, bevor wir dann tatsächlich verkauft wurden, eingestiegen. Und seit Oktober 2022 sind wir ein eigenständiges Unternehmen. Das nennt sich Enview, kommt von Environment und Vision. Und ist natürlich auch spannend, weil ich die Unternehmenskommunikation auch in meinem Bereich habe, wie man so eine Brand aufbaut, ein ganz neues Unternehmen auch nach außen und nach innen kommuniziert, Mitarbeiterinnen gewinnt für die neue Arbeitgebermarke. Und es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Waren sehr, sehr herausfordernde Zeiten, weil natürlich nichts wirklich funktioniert hat. Das haben wir aber zusammen gemeistert, auch aufgrund einer Unternehmenskultur, die in solchen Fällen darüber entscheidet, klappt es oder klappt es nicht aus meiner Sicht.
Und wie kann man sich das vorstellen? Du hast dann Leute mit übernommen oder hast du neue Leute eingestellt? Wie groß ist dein Team jetzt? Und wie schafft man denn eigentlich ja eine neue Kultur, wenn man schon was Bestehendes hat? Also die meisten Leute wurden ja dann mitgenommen, oder? Von Bayer.
Ja, 90% der Menschen sind tatsächlich transferiert von Bayer. Das stand auch von Anfang an fest, eben weil man natürlich das sozialverträglich machen möchte und sowas nicht mit einem Personalabbau kombinieren möchte und auch nicht muss. Ja, das waren ja sehr talentierte Menschen, die teilweise auch sehr lange in den Rollen waren und die wir weiterhin brauchen. Mein Team war zu 70% schon da, aber ich musste natürlich ein paar Rollen aufbauen. Es ist was anderes, einen Unternehmensbereich zu haben als ein eigenständiges Unternehmen. Deswegen brauchte man auch Rollen wie die ich jetzt habe. Die musste man neu einstellen. Und mein Team aktuell sind 17 Personen auf der ganzen Welt verteilt in den drei Bereichen HR, Kultur und Kommunikation. Und wir sind aber, und das geht in diese Richtung Agilität, das nennt sich Asset-Light-Modell. Also wir versuchen so viel wie möglich auszugliedern und eine flexible Belegschaft im Hintergrund zu haben. Das heißt, mein Team ist eigentlich viel größer. Wir haben zum Beispiel das ganze Thema Gehaltsabrechnung outgesourced zu einem Provider. Wir haben das Thema HR Operations, also alles, was an Personaladministration passieren muss, outgesourced zu einem anderen Provider und haben im Prinzip noch so eine flexible Belegschaft im Hintergrund, die uns dabei hilft.
Das heißt, wenn dann akute Probleme sind mit der Abrechnung und so weiter, würde man dann an den Provider gehen und nicht an euch?
Ganz genau. Okay. War ein großer Wandel für unsere Mitarbeitenden von Bayer natürlich, weil das vorher da ganz anders war. Die hatten eine riesen Personalabteilung. Da konnte man sich natürlich intern an Menschen wenden, die man schon lange kannte. Das ist jetzt anders. Aber ich habe ja auch noch ein internes Team. Das hilft natürlich, wenn irgendwas besonders komplex wird und so weiter. Aber das war eine Riesenumstellung von der Art, wie man zusammenarbeitet und wo man sich auch Hilfe holt.
Mit so in deine Führungsphilosophie reingehen, wie motivierst du an oder was ist da so dein Leitfaden?
Ja, also was ich von Anfang an gelernt habe und das tatsächlich auch schon im Studium, da haben wir das Thema Führung, ich habe mich spezialisiert auf Arbeits- und Organisationspsychologie, Führung natürlich sehr viel thematisiert, das ist das Personen- und situationsgerechte Führen. Es gibt nicht den einen guten Führungsstil, ja, es hängt alles von der Situation ab. Thema deiner Reihe ist ja Krise, also sind wir in der Krise, da ist bestimmt ein anderer Führungsstil notwendig, als wenn wir gerade nicht in der Krise sind und Zeit haben, uns um langfristige Strategien Gedanken zu machen. Und dann gibt es natürlich noch Individuen und individuelle Präferenzen und manch einer erwartet von der Führungskraft ein sehr enges Management und jemand anderes möchte vielleicht viel mehr Freiheit haben. Und ich glaube, dass das eine der Hauptaufgaben der Führungskräfte ist, herauszufinden, was brauchen meine Mitarbeiter von mir. Und in den letzten Jahren kommt eine Richtung, die mir sehr, sehr gut gefällt, die nennt sich Servant Leadership. Also sowas wie dienende Führung und das startet mit der Philosophie, dass du als Führungskraft für dein Team arbeitest und nicht umgekehrt. Das entspricht dem, wie ich intuitiv, glaube ich, sehr gerne arbeite, weil mein Erfolg in meiner Rolle hängt einzig und allein davon ab, wie motiviert und engagiert mein Team ist. Das heißt, meine Rolle ist es, dafür zu sorgen, dass mein Team engagiert und motiviert ist. Und wenn sie auf Herausforderungen treffen, dann natürlich diese Herausforderungen zur Seite zu schaffen, sodass sie weiter erfolgreich sein können. Aber ich bin für mein Team da und nicht umgekehrt. Und das kommt dann zu einem Zusammenspiel. Natürlich, dass wir in eine Richtung gehen. Und ich habe auch ganz klare Aufgaben in Richtung Orientierung geben und so weiter. Aber an sich ist meine Aufgabe, mein Team zu befähigen und mein Team zu motivieren.
Wie kommt es zusammen mit irgendwie Leading by Example? Ist das dann irgendwie das Gleiche, ähnlich? Oder also wie verhält sich das dazu?
Also Leading by Example ist für mich eine Grundvoraussetzung. Ja, das heißt, es gibt ja auch dieses Walk the Talk. Wenn ich als Führungskraft sage, ich finde das Thema Fehlerkultur so spannend. Das ist aus meiner Sicht in vielen, vielen Unternehmen noch viel zu wenig ausgeprägt. Wir wollen, dass Mitarbeiter neue Ideen einbringen. Wir wollen, dass sie Dinge ausprobieren. Wir wollen, dass sie hands-on arbeiten und Verantwortung übernehmen. Gleichzeitig strafen wir aber oft auch, wenn dann was schief geht. Ja, oder Empowerment ist auch so ein ganz großer Begriff, der gerade vielen, wir sollen Mitarbeiter empowern und ihnen den Freiraum geben. Dazu gehört aber, dass sie keine Angst haben, Fehler zu machen, weil das kommt zwangsweise damit. Und ich finde zum Beispiel, wir diskutieren gerade bei uns, wie wir Fehlerkultur noch stärker implementieren können. Und da starten wir jetzt mit einer Reihe, wo unser CEO tatsächlich allen Mitarbeitern erzählen wird, was er mal für Fehler gemacht hat und das auch ganz, ganz konkreten Beispielen und was er daraus gelernt hat, immer mit dem Fokus auf Lernen. Natürlich, ja, weil wir wollen ja nicht eine Kultur haben, wo alle Menschen permanent Fehler machen. Es geht darum, über Fehler zu sprechen. Und wir haben überlegt, wie können wir das implementieren? Und da ist aus meiner Sicht wieder, wir können Teams wahrscheinlich ganz viel erzählen, warum Fehlerkultur wichtig ist. Aber wenn wir Führungskräfte das nicht vorleben und ein Beispiel geben und zwar uns verletzlich auch zeigen und ein authentisches Beispiel, dann wird es keine Fehlerkultur geben. Und deswegen ist dieses Führen als Vorbild in der Vorbildfunktion extrem wichtig.
Ja, da hast du jetzt gerade richtig was bei dir getriggert. Ich dachte, ja, bringt dir nichts zu sagen, ist nicht schlimm und kein Problem, machen wir beim nächsten Mal besser, wenn man es nicht selber lebt, da ich mich immer fürchterlich über meine eigenen Fehler ärgere. Aber gut, muss man halt mitdenken. Sehr gutes Argument. Was machst du denn, wenn du auf Widerstände stößt? Also wenn du merkst, da ist irgendwas, also dass die Personen partout nicht wollen, Aber du kannst jetzt auch nicht tiefenpsychologisch bei jedem reingehen, warum, wieso, sondern manche Dinge müssen ja einfach gemacht werden.
Ja, ist eine gute Frage. Und es passiert. Und ich glaube, auch da wieder ist es ganz schwer zu schauen. Also da gibt es auch kein allgemeines Rezept. Ich glaube, bei Widerstand gilt ganz viel auch wieder Empathie, zuhören, zu verstehen, worum geht's eigentlich und wo kommt's denn her? Du hast gesagt, man hat wenig Zeit, natürlich tiefenpsychologisch mit jemandem zu befassen. Oft reichen aber 10, 15 Minuten, wenn ich merke, dass immer wieder ein Thema hochkommt, immer wieder von der gleichen Person, immer wieder in unterschiedlichen Situationen, sich da hinzusetzen und zu sagen, Mensch, da auch ganz offen ranzugehen und sagen, ich spüre einen Widerstand. Ja, woher kommt der denn? Was steckt denn dahinter? Ich hatte in solchen auch teilweise sehr kurzen Gesprächen schon ganz erhellende Momente. Ja, und oft liegt es tatsächlich an vorangegangenen Erfahrungen. Ich hatte gestern eine Situation mit einem Kollegen, der hatte eine große Herausforderung und ich hatte die Idee, 2, 3 Experten noch hinzuzuziehen, um diese Herausforderung anzugehen und habe unglaublichen Widerstand gespürt und dachte mir so, nicht so, wo kommt das her? Ich will ja nur helfen. Und habe dann irgendwann gefragt, ich habe dann gesagt, du, ich spüre da irgendwie einen Widerstand, wo kommt das her? Ich möchte helfen. Und dann hat er mir erklärt, dass in den vergangenen 20 Jahren jetzt in seinem Berufsleben immer, wenn jemand Hilfe angeboten hat, wurde alles nur komplexer und er musste mehr reporten und mehr informieren, aber er hat keine akute Hilfe bekommen. Und deswegen sein Widerstand, ein Team größer zu machen, was an dem Problem arbeitet, fand ich total spannend. Hat mir unglaublich geholfen, woher der Widerstand kam und worauf ich auch achten muss in Zukunft. Ja, ich werde nicht aufhören, Personen zu vernetzen und zu sagen, Mensch, ich glaube, der Input wäre gut, aber die Art und Weise, wie ich das mache, kann dadurch sich ändern. Also immer die Frage nach dem Wie, Warum, woher kommt das und auch wirklich ganz deutlich ansprechen, auf die Metaebene gehen. Ich habe das Gefühl, da ist ein Widerstand. Erzähl mir mehr, ich will es wissen, woher kommt das?
Spannend. Du arbeitest ja auch global. Haben denn die Deutschen derzeit mehr Schwierigkeiten, sich global anzupassen, sich zu verändern, wenn man so ans Change Management geht?
Also ich finde es immer ein bisschen schwierig, über jetzt so eine große Kategorie wie die Deutschen zu sprechen.
Subjektiv gesehen, ja, aus deiner Perspektive.
Ja, aber ich glaube, viele würden mir zustimmen und ich selbst nehme mich da gar nicht aus. Und da gibt es ja auch Kulturstudien zu, dass wir Deutschen schon tendenziell uns stärker an Stabilität und Struktur orientieren und uns da auch wohler fühlen. Na, und das geht mir ganz genauso. Und das kann natürlich in Zeiten von vielen Veränderungen dazu führen, dass wir da ein bisschen langsamer sind und auch länger brauchen, um uns darauf einzulassen. Ich hatte jetzt die letzten 2 Wochen ein ganz spannendes Beispiel in Thailand. Unser Team in Thailand wurde die sind dann so im Coworking-Space und der Vermieter hat sehr, sehr spontan den Vertrag gekündigt mit allen Unternehmen in diesem Coworking Space und hat gesagt, also im Prinzip hatten wir 3 Wochen, um ein neues Büro zu suchen und umzuziehen. Ich habe mir dann, das Team hat das sofort angepackt, hat das innerhalb von einem Tag, nachdem sie es verdaut hatten, den Schock als Chance gesehen, ein besseres Büro für weniger Geld zu finden, haben das gemacht, sind umgezogen in 3 Wochen, haben tatsächlich auch wirklich ein Top-Büro gefunden, sind umgezogen in 3 Wochen und haben jetzt vor 2 Tagen die Eröffnung gefeiert und hatten sogar noch eine Party organisiert und das nicht, weil sie gerade nichts zu tun hatten. Also das Business in Thailand läuft sehr, sehr gut und die sind viel bei Kunden unterwegs und so weiter. Also es war jetzt nicht so, dass denen langweilig war. Und da habe ich mir dann überlegt, Mensch, wie wäre das, wenn das uns in Frankreich oder in Deutschland passiert wäre? Also ich glaube, die Schockstarre, innerhalb von 3 Wochen irgendwie umzuziehen, die Schockstarre wäre deutlich länger gewesen. Und ich glaube, dass das was, das müssen wir mehr lernen, weil es wird immer mehr passieren. Ja, wir werden immer weniger Zeit haben, uns auf Veränderungen einzustellen. Und es gibt gewisse Kulturen, die ich sehe, zumindest in meinem Arbeitsalltag, die dann sehr schnell eine Freude daran entwickeln, ein Problem als Herausforderung sehen und dann eine Chance umwandeln. Das machen wir auch, nur ich glaube, wir brauchen länger dafür. Wenn wir es dann machen, machen wir es richtig gut.
Ja, genau. Also nichts gegen die deutsche Gründlichkeit. Ne?
Nein.
Und also letztes hatte ich ja war ja Dr. Florence Gaub mit Katharina Schüller auf einem Panel und wir haben auch so ein bisschen über Veränderungen, Krisen in Deutschland geredet und sie sagte, eigentlich fehlt so ein bisschen an einer positiven Vision. Also man hat so das Gefühl, Leute wollen, dass es entweder so bleibt, wie es ist, oder es ist so ein bisschen Weltuntergangsstimmung. ich möchte jetzt hier gar kein Deutschland-Bashing machen, aber siehst du das ähnlich? Hast du so ähnliche Beobachtungen gemacht?
Absolut. Also, und dafür gibt es Gründe. Und ich denke, nicht jedem in Deutschland geht es gut, aber ich glaube, im Durchschnitt geht es uns sehr gut. Und wenn man erstmal dieses Stadium erreicht hat, dann hat man natürlich Angst, viel zu verlieren, was dazu führt, dass man weniger in die Zukunft guckt, in Richtung, was kann sich noch Tolles verändern, mehr als, wie kann ich bewahren, was ich gerade habe. Ich war letztes Jahr in China und Indien, dort die Teams besucht. Da ist die Situation ganz anders. Da sind unsere MitarbeiterInnen jetzt so die erste, zweite Generation, die gerade einen guten Job gefunden haben, die ihre Familie ernähren können und die darauf gucken, wie sie halt für die nächste Generation ein noch besseres Leben hinbekommen. Und wenn ich dort dann Townhalls habe und wir so besprechen, was sind die Ziele fürs nächste Jahr, dann hat mich total überrascht. Da kam die Frage, was können wir denn tun, um die Ziele zu übertreffen? Die Frage würde ich in Deutschland oder in Frankreich nie bekommen, wenn wir über Ziele reden. Und dafür gibt's gute Gründe, ohne Wertung. Aber das ist eine andere Einstellung zur Zukunft.
Ja gut, wie können Leute wie du und ich helfen, dass dass die Vision etwas positiver wird, ne? Dass man irgendwie offener gegenüber Veränderungen ist. Also was kann man da tun?
Ja. Ich glaube, nie aufhören, sich verändern zu wollen und immer herausarbeiten, was das Positive an Veränderungen waren, wenn sie denn geschehen sind. Mhm. Ja, weil diese menschliche Blockade, die wir, wie gesagt, alle auch in anderen Kulturen gegenüber Veränderungen haben, die ist normal, die kann man auch neuropsychologisch erklären und so weiter. Aber sich immer wieder vor Augen zu rufen, was wurde denn besser, wenn wir es dann gemacht haben. Ja, und nicht immer wurde was besser, aber sehr oft haben sich Dinge zum Positiven verändert. Und das immer wieder voranzubringen und sich von Widerstand nicht abbringen zu lassen. Ja, Widerstand als etwas zu sehen, was da ist und was wir aber bearbeiten können gemeinsam.
Also wir haben ja auch die Fähigkeit, ein eigenes Narrativ aufzubauen. Ne? Manchmal passiert ja etwas nicht so Gutes in dem Moment und dann hat man aber die Fähigkeit, zu seinen Rückblicken zu sagen, ein Glück ist das passiert, dadurch konnte ich das und das machen. Also wir haben ja immer die Option, das sozusagen die Vergangenheit dann so im neuen Narrativ zu erzählen.
Genau. Ja. Und das können wir mit einer Stimme und mit Gehör, das wir vielleicht finden auf der Welt, ganz, ganz oft tun.
Erzähl uns doch ein bisschen über deine verschiedenen Arbeitsstationen. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist? Ja, viele Frauen schauen bestimmt in deine Richtung, so als Role Model. Wie hat sie es denn geschafft, also Partnerin bei EY zu werden? Respekt. Also wie bist du dahin gekommen oder beziehungsweise was denkst du denn, sind denn die Skills oder die Fähigkeiten, die dir ermöglichen oder die dir ermöglicht haben, so weit zu kommen?
Ich denke, was mich auszeichnet, ist eine ganz extreme Neugier, schon immer. Also von klein auf würden dir auch meine Eltern bestätigen, Neugier an Menschen, was dann auch natürlich zu meinem Studium geführt hat, Interesse an neuen Themen und was im Rückblicken sehr, sehr wichtig war in meiner Karriere, war tatsächlich Mut. Und da brauchte ich ab und zu auch einen Schubser. Also ich habe bei EY gearbeitet, da bin ich dann auch Partnerin irgendwann geworden. Und da habe ich mir sehr schnell ein Netzwerk aufgebaut an Menschen, bei denen ich wusste, wenn ich anfange zu zweifeln, kann ich bei denen offen auch zweifeln, ohne was zu befürchten. Aber die sind dann diejenigen, die mich auch in die richtige Richtung wieder schubsen, im Sinne von Selbstbewusstsein. Ich war jetzt am Montag, hatten wir ein Leadership Female Panel in unserem Unternehmen und haben weibliche Führungskräfte, inklusive mir halt. Wir haben dann mit ganz vielen Mitarbeiterinnen gesprochen und erzählt von unseren Erfahrungen. Und was ich da als Tipp mitgegeben habe, ist, sich auch immer zu überlegen, wie sieht denn Erfolg aus? Ja, ich habe also in der Beratung, ne, gibt's ganz viele Stufen, die man gehen muss, bis man dann Partnerin wird. Und bei jeder Stufe habe ich mir immer überlegt, wie sieht Erfolg aus? Was muss ich machen? Ohne dass ich hatte nie das ganz große Ziel, Partnerin zu werden, war da, und ich glaube, das war auch ganz gut so, weil somit war ich nicht so verbissen. Aber ich habe mir bei jeder Stufe wieder überlegt, okay, jetzt bist du wieder ein bisschen außerhalb der Komfortzone, was hilft dir? Okay, sich zu überlegen, was brauche ich jetzt, um in dieser Rolle erfolgreich zu sein? Und das hilft mir ungemein, insbesondere in Situationen, wo ich unsicher werde oder außerhalb der Komfortzone bin. ein ganz wichtiger dritter Punkt, den ich aus der Beratung mitgenommen habe, ist, dass so, und da geht es wieder in Richtung Führung, also ich glaube, eine ganz wichtige Fähigkeit ist es, Teams aufbauen zu können. Gerade als Partnerin in der Beratung hast du teilweise 4, 5, 6 Projekte parallel bei verschiedenen Kunden mit einer doch wichtigen Größe und du bist unglaublich abhängig von deinen Teams. Du kannst gar nicht überall gleichzeitig sein. Wenn Freitag irgendein Kunde oder eine Kundin anruft und nicht glücklich ist, dann musst du informiert sein permanent. Ja, du kannst ja nicht sagen, hey, oh, ich hatte diese Woche keine Zeit, mich mit dir zu beschäftigen, sondern ich habe viel in der Automotive-Branche gearbeitet, war diese Woche eher bei einem anderen Projekt unterwegs, bei einem anderen Automobilhersteller. Also das heißt, du bist so abhängig von deinen Teams und die meiste Zeit, die ich tatsächlich verwendet habe, war darauf, diese Teams, die permanent neu bilden, weil es sind Projektteams, zu fördern, zu formen, dafür zu sorgen, dass wir alle das gleiche Arbeitsverständnis haben und eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen.
Super spannend. Ich habe gelesen, jedes Jahr machst du mit deinem Team ja auch so eine Art Workshop und nimmst dir wirklich die Zeit, zu schauen, was bringt die Zukunft? Was macht ihr denn da genau? Erzähl mal, das hört sich sehr spannend an.
Ja, das ist mir unglaublich wichtig, vor allem auch, weil mein Team ja über die ganze Welt verstreut ist. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich virtuell zusammen. Einmal im Jahr kommen wir zusammen, jetzt bald im Juni ist es wieder soweit, um uns ganz bewusst Zeit zu nehmen, in die nächsten 3 bis 4 Jahre zu schauen. Wir haben immer ganz konkrete Ziele fürs Jahr selber. Wir wissen, was wir vorantreiben wollen. Wir haben einen stressigen Arbeitsalltag und da geht es oft unter. Und wir haben alle nicht viel Zeit, uns Gedanken eigentlich zu machen, wo soll die Reise denn übergeordnet hingehen. Und sich da bewusst aus dem Alltag rauszuziehen und natürlich ganz konkrete Themen zu besprechen, aber das immer einzubetten in, wo wollen wir denn eigentlich hin? Ja, wenn wir heute in drei Jahren zurückblicken auf heute, was hätten wir machen sollen? Sich die Zeit nehmen, auch die Vergangenheit zu reflektieren. Was haben wir gelernt wieder? Was ist passiert? Das ist für mich unglaublich wichtig. Und gerade im HR-Bereich passiert so viel mit Artificial Intelligence, neuen Rollen, Anforderungen. ESG ist ein Riesenthema, Nachhaltigkeit. Auch das ist übrigens was, was mich extrem motiviert aktuell. Die Themen, die mir sehr wichtig sind, sind jetzt in der Wirtschaft auch unglaublich wichtig. Es gibt diese ESG-Kriterien und das S in der Mitte. Das trifft die Themen Mitarbeiter, Kultur, Engagement, Einsatz für die Gesellschaft. Das heißt, in jedem Board-Meeting bei uns darf ich zu diesen Themen reporten. Das ist super, ja, weil da gibt's Gehör. Und das sind Themen, wenn wir uns mit denen nicht proaktiv beschäftigen, dann sind wir in 3 bis 4 Jahren überrollt und dann sind vielleicht Dinge geschehen, die wir selber gar nicht mitgestalten konnten. Und das will ich vermeiden. Und deswegen startet alles mit Zeit für Pre-Read. Also es ist ganz wichtig. Wir teilen dann Artikel im Vorfeld, die wir gelesen haben, irgendwelche Studien, die in die Zukunft gerichtet sind, dass sich jeder Zeit blockt, um sich einzulesen, weil auch das fehlt manchmal. Und dann starten wir tatsächlich und überlegen ganz weit in die Ferne, wie sieht's dann aus und was heißt das für unsere Arbeit jetzt?
Holt ihr euch denn auch manchmal Input von außen?
Ja, unbedingt. Also wir haben jetzt im Juni, sprechen wir mit einer CHRO, einer Personalchefin von einem anderen großen Unternehmen, das schon deutlich länger auf der Reise ist, die wir gerade gestartet sind. Ne? Dieses Carve-out von Bayer, eigenständiges Unternehmen und die jetzt schon in der nächsten Phase sind. Das heißt, die haben wir eingeladen, die werden wir interviewen. Wir haben immer auch das Business präsent. Also für mich ist ganz wichtig, dass was auch immer wir im Personal tun, irgendwie zur Unternehmensstrategie passt, ja. Und das heißt, wir laden auch Kollegen ein, die in einem ganz anderen Bereich unterwegs sind und tatsächlich mit unseren Kunden und unseren Produkten sich auskennen, damit wir das besser verstehen. Und wir haben einen Chief Transformation Officer, der kümmert sich tatsächlich einzig und allein darum, wie geht das Unternehmen voran in den nächsten 3 Jahren. Der gibt auch Input nochmal.
Das Stichwort Artificial Intelligence fiel ja gerade schon. Warum bist du unersetzlich?
Bin ich das? Ich weiß nicht, ob ich es bin. Also aktuell vielleicht schon noch. Wer weiß, wie es in ein paar Jahren aussieht. Aber genau deswegen ist es so wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu überlegen, okay, Artificial Intelligence kann mir viele Dinge abnehmen. Was mache ich mit der Zeit, die ich gewonnen habe durch Artificial Intelligence und wie gestalte ich die Zukunft? Also wir haben mal vor 2, 3 Jahren einen Workshop gemacht zu neuen Rollen in Unternehmen, die durch Artificial Intelligence kommen könnten. Und eine, die ich am spannendsten fand, und ich glaube, die wird man auch irgendwann brauchen, ist ein Human-Machine Collaboration Manager. Also man geht ja davon aus, dass irgendwann die Belegschaft sich zusammenstellt aus MitarbeiterInnen, wie wir sie jetzt haben, plus natürlich eine Art digitale Artificial Intelligence Workforce. Und dafür zu sorgen, dass diese beiden Gruppen möglichst gut zusammenarbeiten, ja, also Prozesse auch zum Beispiel so zu gestalten, ja, was macht die Artificial Intelligence? Ganz vereinfacht gesagt, ne, was macht die Artificial Intelligence? Was mache ich in meiner Rolle? Wie sieht ein Prozess aus, wenn wir das integrieren? Das stelle ich mir unglaublich spannend vor. Und ich glaube, damit muss man sich extrem früh beschäftigen, um dann halt tatsächlich auch dabei zu bleiben.
Also aufgepasst, alle jungen Frauen, Männer, die auf den Arbeitsmarkt kommen. Human-Machine-Collaborator?
Ja, ja. Human, ja, genau. Wie ja, genau, also Human-Machine-Collaboration-Manager. Also die Zusammenarbeit zwischen Menschen und Maschinen.
Mhm. Spannender Berufszweig.
Jetzt schauen wir nochmal nach Deutschland. Also immer noch ein Thema, was mich interessiert, ob es tatsächlich so einen Fachkräftemangel gibt oder ist es nur ein Mythos?
Jetzt mal aus deiner Perspektive.
Ich glaube, den gibt es tatsächlich und es gibt ja auch viele Untersuchungen. Ich habe die letzte Zahl, die ich gelesen habe, 400.000 Fachkräfte, die uns fehlen, vor allem im Bereich IT und Ingenieurwesen. Ich glaube, wir sehen es auch in der Pflege, wir sehen es in anderen medizinischen Berufen, wir sehen es in Kindertagesstätten. Also ich glaube, da fehlt es uns an Fachkräften und ich hoffe ganz, ganz doll, dass wir in der Politik und von den Prozessen her da ganz viel leichter machen für gute Fachkräfte, nach Deutschland zu kommen, ja, wenn wir sie nicht selber haben und hier arbeiten zu können tatsächlich. Ich habe mal im Rahmen eines Mentorings einen Arzt betreut, ist aus der Türkei geflüchtet und hat sich hier dann vorbereitet auf die Anerkennung und damit er hier auch als Arzt arbeiten kann. Und mein Mentoring hat ihn im Prinzip daran begleitet, Hilfe bei der Vorbereitung. Es sind ja unglaublich viele Prüfungen, die man da ablegen muss, was auch gut ist. Ja, weil medizinische Berufe sind natürlich hochkritisch. Nichtsdestotrotz habe ich in seinem Weg ganz konkret gesehen, das wäre auch einfacher gegangen. Und da hat sich viel hingezogen. Also ich glaube, der war seit 2 Jahren dran, viel hingezogen. Nicht nur, weil er viel lernen musste und zeigen musste, sondern einfach auch, weil gewisse administrative Sachen viel zu lange gedauert haben.
Ja, gutes Stichwort mit dem Mentoring. Ich habe gelesen, du bist in der Tat Mentorin bei Volunteer Vision. Was bedeutet das genau? Was machst du da?
Volunteer Vision ist eine ganz tolle Initiative, wo man sich bewirbt als Mentor, auch sagt, was sind so die Themen, bei denen man gut beraten kann und die dann tatsächlich so ein Matching vornehmen mit Menschen, Mentees, die eben gerade Unterstützung auch brauchen oder sich ein Mentoring wünschen. Und wir haben auch bei uns intern ein Mentoring-Programm aufgesetzt, weil ich sehr fest davon überzeugt bin, dass jeder zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben von einem Mentor profitieren kann. Ich selber hatte immer Mentoren, die mir sehr viel weitergeholfen haben. Und ich finde einen ganz spannenden Aspekt beim Mentoring, wir nennen das Reverse Mentoring. Es gibt ja immer den Mentor und den Mentee oder die Mentorin und die Mentee. Und das Konzept sieht ja vor, dass man selber als Mentorin dem Mentee weiterhilft. Nichtsdestotrotz, Reverse Mentoring bedeutet, auch ich als Mentorin lerne in jedem Mentoring etwas von meinem Mentee. Und wir haben in unserem Unternehmen CEO, meine Peers im Leadership-Team und so weiter, wir haben alle Mentees und ich glaube, wir nehmen alle, neben dem, dass wir natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, aber wir nehmen alle extrem auch viel davon mit. Und das ist, finde ich, ein schönes Konzept mit diesem lebenslangen Lernen und wirklich ein Austausch von Erfahrungen und Bereichen.
Sehr schön.
Nun zum Thema der Staffelkrise. Was bedeutet denn für dich Krise und befinden wir uns tatsächlich in einer Krise oder reden wir die nur herbei? Also für mich persönlich bedeutet Krise, das ist wieder, weil ich ein Mensch bin, der Struktur und Stabilität auch sehr schätzt, bedeutet Krise, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert, was mit vielen Herausforderungen verbunden ist, für die ich erstmal keine Lösung habe. Na, das heißt, ich muss viel Energie aufwenden, viele Menschen zusammenbringen, um diese Herausforderungen anzugehen und überhaupt erstmal einen Plan zu haben, um die Krise bewältigen zu können. Global gesehen, aus meiner Sicht, haben wir definitiv Krisen. Wir haben den Klimawandel, das spüren und sehen wir. Und da ist irgendwie so ein mulmiges Bauchgefühl, glaube ich, bei jedem, egal wie er zu dem Thema steht. Und dann geopolitische Krisen, die aktuell leider zu ganz, ganz schlimmen Kriegen führen mit sehr, sehr viel Leid. Und das sind aus meiner Sicht ganz schlimme Krisen und dafür fühle ich mich persönlich machtlos, auch wenn ich weiß, dass jeder von uns irgendwie dazu beitragen kann. Aber das sind so Krisen, die andauern werden oder auch schon andauern und wo ich keinen richtigen Lösungsplan sehe und selber auch nicht spüre. Und deswegen würde ich schon sagen, dass wir uns weltweit, gibt es Krisen aktuell, die uns alle betreffen.
Und beobachtest du weltweit Rückschritte oder Fortschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung?
Sowohl als auch. Also ich sehe viele Fortschritte, ich sehe leider aber auch Rückschritte. Die haben oft was mit einem politischen Wandel in einem Land zu tun. Die haben auch manchmal was mit Kultur und Religion zu tun. Da sehe ich tatsächlich, und da gibt es viele, viele Beispiele, glaube ich, aus der letzten Zeit, die wir Gott sei Dank oft thematisieren, von ganz starken Rückschritten. Ich sehe aber auch viele Fortschritte. Mir geht es noch nicht schnell genug. Also ich habe neulich gelesen, wenn man mit der Geschwindigkeit, wie wir aktuell an den Themen arbeiten, für Gleichberechtigung kämpfen, dann sind wir in 130 Jahren und haben diesen Gender Gap nicht mehr. Und da denke ich mir, das muss schneller gehen. Und da kann jeder von uns zu beitragen. Ich bin sehr, sehr froh, in der Rolle wie der Mein zu sein, wo das tatsächlich, das gehört zu meiner Tagesordnung und das gehört zu meinen Zielen. Und das, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, das wird auch thematisiert in allen möglichen Gremien und ist wichtig. Also da finde ich toll, was ich für einen Einfluss nehmen kann mit meinem Team zusammen, aber auch mit Kollegen aus anderen Bereichen. Und ich glaube, da können wir viel zu beitragen, dass das schneller noch geht.
Vielleicht zum Schluss, was möchtest du jungen Frauen und auch Männern mitgeben, die vielleicht mal ja so was Ähnliches machen wollen? Was müssen sie beachten? Was möchtest du ihnen mitgeben?
Ich denke, dieses Raus aus der Komfortzone ist ganz, ganz wichtig und ergreift Chancen, wenn sie sich bieten. Also auch ich habe viel gezögert bei ganz tollen Chancen, die sich mir geboten haben oder die ich irgendwie vielleicht auch unterbewusst herbeigeführt habe. Und trotzdem habe ich gezögert, mache ich das jetzt, mache ich diese Veränderung? Ah, was kann ich denn verlieren? Was kann ich denn gewinnen? Was ist das Risiko? Und tatsächlich lief es immer gut. Und selbst wenn es nicht gut lief, habe ich eine riesen Lernerfahrung rausgenommen. Also seid neugierig, schaut euch um, was es so gibt, was passiert in unserer Welt, was hat es für einen Einfluss auf die Arbeitswelt, wie wollt ihr das mitgestalten? Und ja, wenn sich Chancen auftun, auch wenn man sich unsicher fühlt, ergreift die, holt euch Unterstützung, sucht euch ein Support-Netzwerk, was euch im richtigen Moment auch pusht und einfach mal machen. Und in der Regel geht's gut.
Einfach mal machen. Vielen Dank für dieses wirklich inspirierende Interview.
Danke dir, Zoe.